Über Krieg oder Frieden entscheidet oft die Wirtschaft. Bestsellerautorin Ulrike Herrmann blickt hinter die Kulissen der neuen Weltordnung und zeigt, wie stark wirtschaftliche Interessen Konflikte antreiben und warum die Kriegsgefahr so groß ist wie lange nicht mehr. Ein augenöffnendes Hörbuch über Macht, Geld und die Frage, wie wir in Europa den Frieden sichern können. Geld als Waffe. Das neue Hörbuch von Ulrike Herrmann. Jetzt überall, wo es Hörbücher gibt.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg beschäftigen seit Tagen viele Talkshows, auch wir wollen heute darüber reden, was ist da passiert, warum ist es so passiert, wie ist das Ergebnis zu interpretieren einerseits und was heißt es? Was heißt es für die Grünen, die mit einer sehr landesbezogenen Wahl, mit einer sehr personenbezogenen Wahl, zum Teil auch gegen die Bundesgrünen, ein gutes Ergebnis eingefahren haben und den nächsten Ministerpräsidenten auch wieder stellen werden in Baden-Württemberg? Was heißt es für eine SPD, die fast nicht mehr da ist? Was heißt es für eine FDP, die wirklich nicht mehr da ist? Was ist da rauszulesen aus diesen Wahlen für das, was sich in der Bundeskoalition zwischen CDU und SPD tun wird? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin aus der Auslandsredaktion der Taz und bei mir sind heute
Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin, und ich berichte viel über die CDU.
Ich bin Peter Onfried, Chefreporter der Taz und Schwabe aus Vernunft.
Geht ja schon gut los.
Schon Stefan Reinecke, kein Schwabe, auch im Parlamentsbüro der Taz und dort zuständig für die SPD.
Okay. Schön, dass ihr da seid. Peter, ich würde mit dem Schwaben aus Vernunft direkt gerne anfangen wollen. Du hast ein paar Sachen geschrieben, auch in der Interpretation dieses Ergebnisses, auch in der Interpretation dessen, wie grüne Politik vielleicht aussehen sollte. Fass mal zusammen, was ist dein Haupttake aus dem, was da passiert ist?
Ja, ich glaube, dass das nicht wirklich weiterführt zu sagen, er hat sich gegen die Grünen positioniert oder er ist doch ein Grüner, sondern das entscheidende Moment war die Methode. Also er hat im Grunde eine Methode angeboten, die man klassischen Grünen nicht zutraut und der CDU eben auch nicht mehr, nämlich zu sagen, ich bin im Grunde der Vermittler zwischen den Zielen, die die Grünen haben und die klassische Konservative haben, und ich werde das fair ausverhandeln und am Ende soll was Gutes rauskommen. Also er hat ein paar Standards, die er halt immer wiederholt hat, immer. Und offensichtlich war das schon so, dass sie dann diese Rolle des ehrlichen Maklers, dass das einen Ausschlag gegeben hat.
Hätte man so einen Wahlkampf auch so machen können, wenn nicht die angestrebte Parteikoalition und die Tatsache, dass sie ziemlich sicher zum Erfolg führen würden, nur mit der Frage, wer ist vorne? Wenn das anders gewesen wäre, hätte man den Wahlkampf dann so auch führen können?
Ja, das müsste man jetzt einmal ausprobieren, ob das auch geht. Aber ich glaube halt tatsächlich, dass das ein Role Model ist. Also im Grunde war es ja so, dass er das, was Winfried Kretschmann methodisch und rhetorisch gemacht hat, übernommen hat. Aber er hat es eben auch übernommen zu einem Zeitpunkt, als diese Kretschmann-Mehrheit nicht mehr da war, sondern extrem geschrumpft. Und er hat sie dann mit seinen Methoden und seinem Gesicht zu einer Özdemir-Mehrheit gemacht. Das ist also schon eine Leistung.
Also was wirklich gut ist an diesem Wahlergebnis, finde ich, ist, dass Cem Özdemir, also ein Kind von Migranten, der erste Ministerpräsident eben mit migrantischen Wurzeln geworden ist. Und das ist auch problemlos, also bis auf so ganz rechter Rand, Martin Sellner oder so faschistische Gruppen haben den sozusagen als Islamisierung des Abendlandes versucht zu framen. Aber auch die AfD hat da im Grunde genommen nicht mitgemacht. Die CDU hat das überhaupt nicht gespielt in dem Wahlkampf. Und das finde ich erstmal einen absolut wirklich bemerkenswerten und erfreulichen Punkt, den man mir nochmal unterstreichen muss, dass das geht. Und dass es so gelaufen ist. Und die Frage jetzt in die Zukunft ist, ist das jetzt ein Modell für die Grünen, ja oder nein, so in die Mitte auszugreifen? Oder haben wir es hier mit einem baden-württembergischen Spezifikum zu tun? Und da können wir vielleicht noch drüber reden. Ich neige zum Zweiteren.
Ich neige ehrlich gesagt auch zum Zweiteren. Ich glaube, dass, was man doch auf jeden Fall lernen kann, ist, dass der Kandidat hat halt super zu diesem Land gepasst und hatte volle Beinfreiheit. Also dem ist ja niemand, was man sonst von früheren Wahlkämpfen kennt. Dann sagten eher Realo was bei den Grünen und dann kommt gleich von der Grünen Jugend Mecker Mecker und vom linken Flügel aus Berlin, oh nee, geht so gar nicht. Und das ist ja vollständig ausgeblieben. Und ich glaube, dass das auch Teil des Erfolgs war. Was aber jetzt nicht heißt, dass man mit so einem Kandidaten wie Özdemir auch eine Berliner Abgeordnetenhauswahl gewinnen könnte, sondern da glaube ich, da braucht man auch eine Person, die wirklich als Person überzeugt, weil ja immer mehr Landtagswahlen und in Berlin ist nur so begrenzt eine Landtagswahl, aber immer mehr solche Wahlen so ein bisschen wie so Oberbürgermeisterwahlen entschieden werden. Also die Person wahnsinnig wichtig ist. Deshalb ist der oder die Spitzenkandidatin extrem wichtig. Aber inhaltlich könnte ich mir schon vorstellen, dass die Grünen auch an anderen Orten anders aufgestellt sein müssten als in Baden-Württemberg.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sabine gerade erwähnt hat, dass der Charakter der Landtagswahlen sich irgendwie so langwellig in der deutschen Geschichte verändert hat. Weg von sozusagen so Programm-Parteiwahlen hin zu Oberbürgermeisterwahlen. Das erleben wir jetzt am 22. März wahrscheinlich auch in Rheinland-Pfalz, wo also Gordon Schnieder für die CDU antritt und Alexander Schweizer für die SPD. Das haben wir aber auch in Baden-Württemberg gesehen, dass eben Manuel Hagel, der CDU-Kandidat, 37 Jahre alt, relativ neu, jung. Dann gab es diese Rehaugen-Video-Sache, wo er sich da mit 29 unglücklich geäußert hat über eine Schülerin. Was, glaube ich, den Effekt hatte, dass dieses etwas keimfreie Schwiegersohn-Image von ihm so einen Katzer bekommen hat. Und das kann durchaus am Ende, waren es ja 27.000 Stimmen, die Grünen dann mehr hatten, das kann so einen Ausschlag gegeben haben. Das heißt, wenn wir das so interpretieren, sollten wir so ein bisschen angezogene Handbremse haben. Ist das jetzt eine Richtungsentscheidung für so eine grün-liberale Republik oder eher für eine konservative? Weil ich glaube, diese Rolle, die Spitzenkandidaten haben, viel größer ist, als es noch vor 30, 40, 50 Jahren der Fall war. Was, glaube ich, auch viel, es führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, mit der Veränderung der Kompetenzen der Bundesländer zu tun hat.
Also ich bin ja hier, um gegenzuhalten, und das mache ich auch gerne. Ich glaube nicht, dass das eine Ich glaube nicht, dass das eine Oberbürgermeisterwahl war, sondern ich habe ja von vornherein gesagt, die Entscheidung ist Özdemir oder CDU. Das heißt, der Kandidat der CDU hat lange überhaupt keine Rolle gespielt. Man kannte ihn auch nicht. Und es wurde auch behauptet, dass in den Gremien der CDU es Stimmen gab, die gesagt haben, es ist besser, wenn man ihn nicht kennt. Was sich dann auch bewahrheitet hat. Jedenfalls, worauf ich raus will, ist, das Entscheidende an dieser Wahl ist, und das hat Cem Özdemir selber auch gesagt, die Leute wollen mich und die Leute wollen die CDU. So, das ist im Grunde das. Sie möchten im Grunde, dass es eine grün-schwarze Regierung gibt, die Dinge miteinander aushandelt, sagen im Sinne der klassischen Bürger und jetzt, die ich jetzt Neubürger irgendwie bezeichnen würde. Aber Cem Özdemir soll vermitteln, der soll das machen.
Ich habe euch beide gesehen. Ich würde trotzdem gerne nochmal einspeisen zu den Grünen. Heißt das auch von den Bundesgrünen, also Felix Banaschak jetzt in sämtlichen Interviews nach der Wahl, haben alle gesagt, unsere Stärke war, dass wir geschlossen waren und Geschlossenheit hieß erstmal nur, dass wir ihn haben machen lassen. Also dass ihm eben, wie Sabine vorhin gesagt hat, keiner quergeschossen hat, wie das früher so war. Kann das denn aber auf die Dauer wirklich tragen bei einer Partei, die ja eigentlich viel stärker noch als manch andere Programmpartei immer war?
Also für uns Medien nicht, denn das ist ganz schlecht für unser Geschäft.
Ich bin mir nicht ganz sicher darüber. Also was gut funktioniert hat in diesem Wahlkampf war ja auch zum Beispiel die Einbindung, das hat Özdemir wirklich sehr gut hinbekommen, auf der einen Seite von so einer kontroversen Figur wie Boris Palmer, was ein bisschen ausgegriffen hat, vielleicht in eher so konservative Wählerschichten, ja, wo der vielleicht Anklang findet, aber auch Ricarda Lang, eine Partei Linke, hat ja eine Rolle gespielt in dem Wahlkampf und hat so eher so dieses vielleicht studentische, urbane Milieu so ein bisschen bespielt. Das hat also gut funktioniert. Ob das jetzt für die Bundespartei, also wie gesagt, da bin ich skeptisch, ob man sowas, diesen Kurs, den Özdemir da verkörpert hat, mit diesem starken Aspekt Persönlichkeitswahl, ob man das jetzt hochrechnen kann für die Grünen als Bundespartei, ob das jetzt der Weg ist, ich sehe das nicht so genau. Also eher, wie Sabine es vorhin schon angedeutet hat, du hast eben sehr verschiedene Länder. Wenn man sich auch die Wahlen jetzt die anguckt, die jetzt noch kommen, glaube ich nicht, dass das sozusagen der Universalschlüssel ist, um in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Anhalt oder Rheinland-Pfalz die Grünen zu hervorragenden Erfolgen zu führen. Also das zu imitieren, das leuchtet mir, das sehe ich nicht.
Und die Ricarda Lang hat, zumindest nach dem, was ich gelesen und gesehen habe, das war natürlich nicht bei allen Sachen vor Ort, hat ja nicht sich gegen Özdemir positioniert, sondern die hat schon irgendwie ein anderes Klientel bespielt, hat aber die kritischen Punkte, glaube ich, eher ausgespart, wo es auch eine Kontroverse zwischen ihr und Özdemir geben könnte. Also das ist, glaube ich, auch wichtig. Und eigentlich ist ja nur dieses, man hält die Klappe so lange bis zum Wahlabend. Und man merkte das ja auch richtig, dass danach, als dann irgendwie klar war, 18 Uhr, Wahllokale sind zu, dass da doch relativ schnell Äußerungen kamen, nee, wir eigentlich doch anders und so geht das doch nicht.
Grüne
und so.
Jugend sofort.
Das war, ja genau. Mhm. Also das fand ich schon auch wieder auffällig, aber immerhin haben sie es bis zu dem Punkt geschafft.
Also was wirklich gut geklappt hat, ist, dass dieses Stillhalteabkommen, was die ja hatten mit den Berlinern und mit dem Bundesgrün, das hat mich völlig überrascht, dass das funktioniert hat, hätte ich nie geglaubt. So, aber dass dann am Wahlabend, wenn der grandiose Sieger dasteht, die alle anfangen, und zwar sowohl die CDU als auch Teile der Grünen irgendwie versuchen, jetzt ein bisschen an ihm rumzuschrauben, damit er jetzt nicht zu mächtig ist, das ist ja, gehört ja zum Spiel auch dazu. Aber ich will einen Punkt noch sagen zu der Persönlichkeitswahl. Stefan, da hast du natürlich schon recht. Der Typ wurde schon gewählt, weil er Cem Özdemir ist. Aber das liegt eben zum einen dran, dass er eine außergewöhnliche Popularität hat. Jeder kennt den. Wenn der auf der Straße irgendwie rumläuft, jeder sagt, da drüben ist doch Cem Özdemir. Und das Zweite ist halt, dass er eine Vertrauensbasis aufgebaut hat. Also die Leute, obwohl er jetzt in Baden-Württemberg nicht regiert hat, hatten Leute den Eindruck, diesem Typen kann ich vertrauen. So, also wie im Amtsinhaber bei einer klassischen Landtagswahl. Und dritter Punkt, den ich noch kurz nennen möchte, Boris Palmer ist überhaupt nicht umstritten. Boris Palmer ist der drittbeliebteste Politiker in Baden-Württemberg. Erst ist Kretschmann, dann kommt Özdemir oder umgekehrt jetzt. Dann kommt Boris Palmer, dann kommt Bayers. Das heißt, die Leute haben möglicherweise, das ist jetzt aber auch schwer irgendwie zu mathematisch rauszukriegen, haben auch die Özdemir-Mehrheit hergestellt in dem Vertrauen darauf, dass Palmer eine Rolle spielen wird in dieser Regierung.
Ich glaube, dass das ein kluger Move war, habe ich ja gerade schon gesagt, von Özdemir den Palmer da reinzunehmen. Und ich glaube, und so klug wird er auch sein, der wird den auf gar keinen Fall, da können wir wetten, Peter, auf gar keinen Fall in sein Kabinett holen. Das hat Kretschmann auch nicht gemacht, und zwar aus Gründen. Weil du dann Loose Cannon in deinem Kabinett hast und das brauchst du nicht. Weil das ist ja bekannt, dass Palmer, egal ob der gerade im Zug fährt oder durch die Fußgängerzone in Tübingen läuft, immer irgendwie, wenn ihm irgendwelche Leute vor die Flinte kommen, die er irgendwie nicht leiden kann, dann gibt's sofort irgendwie eine Explosion in Social Media. Und das kannst du mit so einer schwarz-grünen, grün-schwarzen Landesregierung überhaupt nicht brauchen. Das hat nichts mit links oder rechts oder konservativ zu tun, sondern das ist was Habituelles, was Palmer eben einfach ist. Darin ist er irgendwie auch nicht steuerbar und deswegen wird Özdemir davon die Finger lassen, da wette ich drauf, wenn er einigermaßen klug ist.
Ich wollte nochmal sagen, dass ich dir da bei dem einen Punkt absolut zustimme, Peter, mit dem, die wollten den Özdemir als MP und die CDU aber eigentlich als Partei. Das sieht man ja auch bei den Unterschieden bei den Erst- und Zweitstimmen. Also du hast ja Grünen-Ergebnisse bei den Zweitstimmen, wo dann die CDU in Reihe die Direktmandate geholt hat. Also das spricht ganz klar dafür und dazu kommt natürlich, also er konnte besonders strahlen, auch weil er so einen schwachen Gegenkandidaten hatte. Also ich glaube, es ist schon in seiner Person angelegt, da würde ich dir recht geben. Aber dieser Manuel Hagel, der ja relativ jung ist, aber jetzt auch nicht unerfahren, weil der hat ja schon eine ziemliche Karriere innerhalb der baden-württembergischen CDU hingelegt. Aber er kam blass daher, nicht so richtig authentisch. Wenn man ihm zugehört hat, hatte man manchmal das Gefühl, das ist so auswendig gelernt. Also kommt nicht so richtig aus Überzeugung rüber. Und ich fand, Tobias Schulze, unser Kollege, hat im Kommentar geschrieben, erst war er unbekannt und danach wurde es auch nicht besser. Und ehrlich gesagt fand ich, dass er das ganz gut auf den Punkt gebracht hat.
Ich muss hier ganz kurz zu einer leichten Hagelfeindlichkeit widersprechen. Ich
bin gar keine Hagelfeindin.
Ich glaube, das ist alles richtig, was Sabine gerade gesagt hat. Aber man sollte den auch nicht unterschätzen. Also ich glaube, seine weiche Seite in diesem Wahlkampf war seine Jugend. Ja, und Özdemir ist bekannt, erfahren, 60, er ist 37, hat zwar eine politische Karriere, aber keiner kannte ihn. Wer ist das überhaupt? Ja. Und das war noch katalysiert durch dieses Rehaugen-Video, wenn man gedacht hat, ach du lieber Gott, denn da sah der ja, der sieht ja sowieso noch jünger aus, ja, und als er ist. Und ich glaube aber, dass der im Grunde genommen die Zukunft der CDU ist. Weil der ist also heimatverbunden, er ist konservativ, aber nicht rechts. Und was er nach der Wahl gemacht hat, fand ich auch bemerkenswert. Er hat gesagt, auf gar keinen Fall mache ich irgendwas mit der AfD. Und ich glaube, die CDU als Volkspartei braucht genau solche Leute, die also dieses konservative, heimatverbundene, erdverwurzelte haben und gleichzeitig eine ganz klare Grenze gegen dieses AfD-Ding ziehen. Der hat im Wahlkampf mal einmal ganz kurz so eine kulturkampfmäßigen Ballon steigen lassen mit Gendern. Aber das war wirklich nur einmal ganz kurz. Und insofern finde ich nicht, dass man jetzt sagen kann, dass der Mann der Vergangenheit ist. Das glaube ich nicht.
Unser Baden-Württemberg-Korrespondent Benno Stiebe hat ja geschrieben zum CDU-Wahlkampf, er sei unfassbar provinziell gewesen. Das, was die CDU als Image ausstrahlen wollte und was sie meinte, womit sie immer noch so das Wesen Baden-Württembergs, das Ländle, erfassen würde, und hätte dabei vollkommen verkannt, wie weltoffen Baden-Württemberg inzwischen sei, sowohl in seiner Wirtschaftsstruktur als auch in seiner Gesellschaft. Und auch deshalb sei es nicht gelungen, dieses, was die CDU ja lange Zeit als Betriebsunfall angesehen hat, dass, wenn sie schon in einer Koalition ausgerechnet mit den Grünen sein muss, dass sie dann noch nicht mal vorne ist. Das dachten sie ja immer, das würden sie jetzt nach Kretschmanns Abgang korrigieren können. Teilt ihr diese Einschätzung von Benno? Weil das, was du gerade gesagt hast, Stefan, geht eigentlich eher in die andere Richtung. Du sagst, die CDU braucht genau so jemanden. Und Benno sagt, nee, das war genau falsch, weil völlig verschätzt.
Ja, ich finde das eine grandiose Analyse von Benno Stieber. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, nochmal nachzulesen. Wer es nicht gemacht hat, das lohnt sich wirklich. Ich komme darauf zurück, sagt man ja immer. Aber was Stefan gesagt hat, teile ich im Grundsatz, aber nicht in der Figur von Manuel Hagel. Und da bin ich dann eher bei Benno, weil ich einfach denke, dieser vorgetäuschte Konservatismus der 80er Jahre, der so wirklich daherkommt, Sabine hat es auch schon angedeutet, als sei das irgendwie vom Blatt abgelesen, was es ja auch war, dass viele Leute sich nicht damit identifizieren können, weil die irgendwie denken, Leute, so bin ich nicht. Und das war natürlich etwas, was sozusagen bei der emotionalen Entscheidung, irgendwie, wen wähle ich jetzt, sicherlich nicht für die CDU und nicht für Manuel Hagel gesprochen hat.
Man vermutet Dinge, ja. Also ich glaube schon, dass die Union sowas braucht, so eine Farbe braucht, ne, dieses Heimatverbundene, dieses auch ein bisschen Provinzielle durchaus.
Aber nicht so.
Naja, gut, jetzt, also wie viel waren es? 25.000 Stimmen, sonst würden wir ganz anders reden. Es ist, der Wahlkampf ist dumm gelaufen für die CDU, ist aber übrigens auch unprofessionell, also das muss man auch nochmal sagen. Die hatten keine Antwort. Als das kam, ja, von dieser grünen Bundestagsabgeordnete dann ja ausgegraben wurde aus den Untiefen der Archive.
Also das Rehaugenvideo.
Das Rehaugenvideo, wo bekannterweise jetzt Hagel eben da diese 16-jährige Schülerin mit ihren rehbraunen Augen, alles irgendwie sehr verschmockt, ja. Da gab's Schweigen im Walde bei der CDU. Die kannten das irgendwie offenbar gar nicht. Also, und das ist auch einfach unprofessionell. Und wie überhaupt ein paar Sachen bei der CDU erstaunlich unprofessionell gelaufen sind. Auch diese, jetzt nach der Wahl, diese Schmutzkampagne, diese wahnsinnige Aufregung, ja. Also ich meine, wie gesagt, hätten sie ein paar tausend Stimmen mehr gehabt, hätte kein Mensch von Schmutzkampagne geredet. Und jetzt ist es irgendwie der, also Spahn hat gesagt, sowas Schlimmes hätte es bei Parteien in der Mitte, in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie gegeben.
Schöne Grüße aus dem Heizungskeller, sag ich
nur. Ich sag nur, also Herbert Frahm, ja, also Willy Brandt angefangen, Diffamierung, also das war ja wirklich eine Schmutzkampagnenfabrik, die Union, ja. Also geradezu lachhaft. Und da merkt man aber dieses Wunde der Union, ja. Also die hatten das ja, das war ja sicher. Die hatten den Sieg in der Tasche. Das sind wie so ein 10.000-Meter-Läufer, der, was weiß ich, 50 Meter vorm Ziel irgendwie auf einmal von irgendeinem so Turboläufer da überholt wird. Ja. Und deswegen sind die so aufgebracht, das wird sich immer wieder legen.
Ja, das glaube ich auch. Also ich meine, es fing ja schon vorher an, es war nicht erst am Wahlabend, sondern es war ja schon die letzte Woche irgendwie, als sie nicht mehr so richtig weiter wussten bei der CDU, als es diese Umfragen gab, als klar war, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben würde, da war ja das Thema Schmutzkampagne, hat der Generalsekretär, also der Landesgeneralsekretär Vogt hat das ja ganz klar ausgegeben als Gegenrede. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Klar war es keine freundliche Aktion, kann man schon sagen, aber das ist natürlich in gewisser Weise eine Täter-Opfer-Umkehr gewesen und die hätten da viel souveräner drauf, wenn der Hagel da gleich ganz souverän drauf reagiert hätte, sich entschuldigt hätte und dann nicht auch noch die Bewertungskompetenz seiner Frau zugeschoben hätte, das war ja dann so sozusagen nochmal einen oben drauf gesetzt, dann hätten sie das viel schneller abräumen können. Da haben sie wirklich viel falsch gemacht und ich glaube auch, dass danach war der war verunsichert plötzlich. Ja, der war die ganze Zeit nicht verunsichert, aber jetzt war er plötzlich verunsichert und dann gab es noch diesen Beitrag in der, ich weiß nicht, ZDF oder ARD in Morgenmagazin, wo er in so einer Schule war, wo er dann den Treibhauseffekt nicht richtig erklären konnte, wo er dann auch noch diese Lehrerin so angeblafft hat. Und ich glaube, das hat halt so eine Unsicherheit ausgestrahlt und dann hast du diesen vollständig souveränen Cem Özdemir und dann hast du diesen Typ, wo man denkt, der ist sowieso so jung, kann der das wirklich? Kann er dieses Land in dieser schwierigen wirtschaftlichen Situation wirklich auf Kurs halten und so? Und das hat dann halt wirklich nochmal negativ ausgestrahlt. Und ich glaube ja letztendlich, dass es auch viel dazu geführt hat, gar nicht, dass man die CDU da nicht gewählt hat wegen dieses Videos, aber dass es diesen Shift von den Linken zu den Grünen gab, bei den jungen Wählern. Ich glaube, dafür war dieses Video wirklich wichtig, weil diese Zielgruppe total auf solche Sachen anspringt.
Ich denke, also für mich als Sozialökologen war das zweite Video natürlich viel fataler, weil es kann kein Politiker die 11. oder 12. größte Wirtschaftsmacht der Welt anführen, der nicht die Erderhitzung verstanden hat. Das ist einfach indiskutabel. Über das andere irgendwie, da kann man hinwegsehen möglicherweise und sagen, ja und so weiter, bla bla bla, 10 Jahre oder was weiß ich, habe ich halt so mal gesagt. Aber das geht wirklich überhaupt nicht. Aber der Punkt von Stefan ist interessant. Also diese Kränkung dieser CDU, dass sie die Wahl verloren haben, bei gleichzeitiger Unfähigkeit irgendwie einen Wahlkampf zu führen, mit dem man, okay, es waren 20.000 Stimmen, aber mit dem man gewinnen kann. Das ist erstaunlich. Und dann gibt's ja dieses Holzhusen-Syndrom offensichtlich bei der CDU Baden-Württemberg, dass die sich seit Jahren irgendwie hinstellen und was sie im Grunde ja irgendwie von uns gelernt haben, nämlich sich immer als Opfer hinzustellen und zu sagen, Riesensauerei, so gemein, wie wir behandelt wurden, das geht doch alles gar nicht dazu, wir haben verloren. So, das haben die jetzt gemacht und das ist natürlich zum einen strategisch nicht ganz blöd, weil sie jetzt den Preis hochtreiben wollen. Gleichzeitig ist es ein Ausdruck eben ihres Inneren, aber es ist natürlich für die Gesamtlage, Stefan hat es auch gesagt, also wo du im Grunde irgendwie eine solide Mehrheit brauchst, die in der Lage ist, möglicherweise sogar eine bedingt aufbruchbereite Gesellschaft ein bisschen anzuschieben. Da ist das natürlich fatal, wenn jetzt der Eindruck entsteht, also die beiden irgendwie, die können ja auch überhaupt nicht miteinander.
Aber es ist auch wirklich fatal für die Gesamtaufstellung der CDU. Also ihr habt ja recht mit dem Ding, die hatten diesen Sieg voll eingeplant und die CDU steht als Ganze ja vor einem sehr schwierigen Wahljahr. Und eigentlich sollte es diesen Sieg eben in Baden-Württemberg, das war sozusagen der starke Punkt in diesem Wahljahr und zu Beginn und das sollte so einen Push geben und danach Rheinland-Pfalz und das ist jetzt eben ausgeblieben und die Idee war eigentlich, die CDU holt Baden-Württemberg, die SPD holt Rheinland-Pfalz, dann ist die SPD ein bisschen stabilisiert, also jetzt mit Blick aus der Bundes-CDU. Und dann kriegen wir das hier schon geschaukelt. Jetzt haben wir diese verunsicherte CDU und wie das in Rheinland-Pfalz ausgeht, ist ja auch völlig offen. Also keine gute Aussichten für die bessere Gemütslage auf der Bundesebene dieser beiden Parteien, die die Bundesregierung tragen.
Ich würde gerne, dass wir uns den Ausblick auf die Bundesebene noch ein bisschen aufsparen, so gegen Ende. Was ich wirklich interessant fand, und wir reden auch gleich nochmal über Jens Spahns komischen Vorschlag des israelischen Modells, also der Aufteilung der Regierungszeit in 2x2,5 Jahre und sind zwar einfach aus der Begründung heraus, beide hätten ja immerhin gleich viele Sitze errungen, 56 Sitze im Landesparlament und dann sei es doch unfair, wenn der eine die ganze Zeit so gesagt hat. Da reden wir auch gleich noch drüber. Was mich erstmal interessieren würde, ist, überall auf der Welt, in der gesamten westlichen Welt, werden derzeit in einer Situation, die überall wirtschaftlich schwierig ist und die in einem Industriestandort wie Baden-Württemberg auch schwierig ist, mit den Schwierigkeiten, die die Autoindustrie hat, gut, jetzt haben wir heute gerade, wir zeichnen am Mittwoch auf die Zahlen von VW gehört aus Niedersachsen, 10.000 Arbeitsplätze sollen abgebaut werden, dass das jetzt erstmal noch in Baden-Württemberg nicht gab. Und trotzdem ist es ja schwierig, dass da überhaupt eine amtierende Regierung, wenn auch mit neuen Gesichtern, es schafft, doch sehr überzeugend, egal jetzt mit den paar Prozentpunkten hin und her von der einen oder zur anderen Partei, doch überzeugend mit einer 60% Mehrheit wiedergewählt zu werden, ist ja eigentlich schon wahnsinnig erstaunlich. Ist das zu erklären einfach dadurch, dass es eben diese neuen Gesichter gab, Manuel Hagel auf der CDU-Seite und eben nicht mehr Winfried Kretschmann, sondern ein, wenn auch altbekanntes, bundesweit altbekanntes, aber für baden-württembergische Landespolitik neues Gesicht, Cem Özdemir?
Ja, was sind die Alternativen gewesen, würde ich fragen. Also ich glaube, dieses Wirtschaftsthema hat eine Rolle gespielt in dem Wahlkampf, war aber nicht sozusagen das, wo es nur drum ging. Die Kompetenzen der Landesregierung, das sind ja durchaus globale Phänomene, unter denen da die Automobilindustrie und Zulieferer und Bosch und so weiter leidet. Das haben auch alle, glaube ich, verstanden. Das wird nicht in Stuttgart entschieden. Was wäre die Alternative? Die AfD, die jetzt ja über 18% bekommen hat. Das sind zum Teil auch Proteststimmen und Abstiegsängste-Stimmen von den Leuten, die da denken, es geht bergab, die dann eben AfD gewählt haben. Das kann man ja auch durchaus sehen, auch Industriearbeiterschaft, die zur bis zu 40% bei Arbeiterschaft AfD stimmen, also doppelt so viel wie im Landesschnitt. Das ist wirklich erheblich. Und das ist eine dramatische Geschichte. Das muss man schon sagen, ja. Also es gibt 60%, Bernd hat es gerade gesagt, eine stabile Regierung, die gleiche Regierung wie vorher wahrscheinlich. Aber wir haben hier echte Erosionserscheinungen. Und wir haben gleichzeitig, und da kommt die SPD ins Spiel, diese 5,5%, das ist irgendwie bitter, da gab es dieses Horse Race am Ende, das hat die Linke, FDP, SPD, die fallen dann eben runter. Das ist sozusagen nicht zu verhindern. Aber was dramatisch ist für die SPD, ist, dass sie in ihren Kerngruppen, in ihrer Kernklientel, nämlich gut bezahlte Facharbeiterschaft, überhaupt nicht mehr vorkommt. Da haben die, glaube ich, unter 5% bekommen. Und dass die Arbeiterpartei ist die AfD. Und sie spielen in dieser ganzen industriepolitischen Debatte, haben sie überhaupt keine Echoräume mehr. Sie sind zwar noch irgendwie so formal mit den Gewerkschaften verbunden, haben aber auf dieser Betriebsebene nichts mehr. Die haben gar keine Echokammern mehr, in die sie reinsenden können. Da können sie alle 2 Wochen in Berlin ein Papier zur Industriepolitik schreiben. Es gibt gar nicht mehr niemand mehr in Baden-Württemberg. Das ist das Ergebnis, der dazuhört. Und das ist absolut, das ist eine Katastrophe. Nicht diese 5,5%, die auch, sondern dass sie in ihrer wirklich in ihrer Kerngruppe abgemeldet sind. Weil das bedeutet für jede Partei, du kannst nur ausgreifen in andere Wählermilieus, wenn du bei deiner Kerngruppe soliden Stand hast. Und die SPD in Baden-Württemberg, und das gilt für Bayern, glaube ich, auch, ist eine Partei mit Luftwurzeln geworden. Und die hat keine Idee, aber niemand, nicht die SPD-Rechte, nicht die SPD-Linke, nicht das Willy Brandt-Haus, hat irgendeine Idee, was man jetzt tun soll. Und das ist ein dramatischer Befund, wenn man sich die AfD, die Bewegung der Arbeiter, und zwar auch der gut bezahlten und der schlecht bezahlten Arbeiter Richtung AfD anguckt, ist das ein absolut dramatisches Ergebnis dieser Wahl.
Auf jeden Fall. Also man muss ja sehen, dass die SPD es in Baden-Württemberg schon lange ziemlich schwer hat, ne? Ich glaube aber, auf deine Frage, Bernd, zurückzugehen, es gab ja eine relativ große Zufriedenheit mit dieser Landesregierung. Also das gab ja nicht diese Wechselstimmung, obwohl es ja diesen wahnsinnigen Hass auf die Grünen in vielen Milieus gegeben hat, der auch von der CDU sehr stark bespielt worden ist. Das war ja eigentlich schon erstaunlich, dass man irgendwie Kretschmann eigentlich nicht loswerden wollte. Und Özdemir ist dann ja quasi in die Stapfen von Kretschmann getreten. Was ich auch wichtig finde, ist, sich diese AfD-Ergebnisse anzugucken. Zwar bleibt es hinter den Ergebnissen, die Markus Frohnmeier, da der Landesspitzenkandidat, der nicht für den Landtag kandidiert hat, als Ziel ausgegeben hat, 20% plus. Dahinter ist es ja zurückgeblieben. Aber trotzdem, wenn man sich es gibt so Karten, die zeigen nicht die Wahlkreise an, sondern eine Ebene drunter. Also Stimmbezirke, glaube ich, heißt es. Und da gibt es schon in vielen Regionen, da ist die AfD stärkste Kraft. Also das ist regional sehr unterschiedlich, aber das ist im Grunde sind Karten, die wir vor ein paar Jahren in Ostdeutschland gesehen haben. Und deshalb finde ich diese Entwicklung dass sich die AfD da wirklich settelt, die scheint mir gegeben zu sein. Und das ist schon eine harte Entwicklung.
Unser geschätzter Ex-Kollege Dennis Fügel hat auch in sozialen Medien jetzt gerade darauf hingewiesen, dass man sich mal Mannheim-Gegend angucken soll. Also einerseits ein Industriestandort, andererseits einer mit hohem Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. Allerdings auch so eigentlich Özdemir-Generation so, ne? Also Leute zweite, dritte Generation mit Migrationshintergrund mit extrem hohen Wahlergebnissen für die AfD.
Ja, das ist auch tatsächlich so. Ich meine, ich war ja im Wahlkampf in Mannheim, ne? Also habe da eine CDU, also die es jetzt nicht geschafft hat, begleitet. Allerdings hat die im Mannheimer Süden, da ist das Direktmandat an die Grünen gegangen, im Mannheimer Norden, was das ist, was du jetzt beschrieben hast, Bernd, da hat ja die AfD einziges Direktmandat geholt. Und tatsächlich hat diese Kandidatin aus dem anderen Bezirk, die selbst einen türkischen Familienhintergrund hat, die hat mir erzählt, dass es auch unter den türkischstämmigen Migranten ein gar nicht kleinen Anteil gibt, der inzwischen zur AfD tendiert. Und dass sie das auch merkt und dass sie sagte so sinngemäß, ja, die wollen deutscher sein als die Deutschen. Und das ist schon interessant. Ich meine, wobei in diesem nördlichen Stadtteil ist auch wahnsinnig viel Spätaussiedler gibt, die sehr, sehr stark laut allen Umfragen dort vor Ort zur AfD tendiert haben.
Zwei Anmerkungen noch, komplementär zu Stephans SPD-Analyse. Man muss natürlich schon historisch sehen, dass Nils Schmidt 2011 1% gefehlt hat. Dann wäre er Ministerpräsident gewesen und alles oder vieles wäre anders gelaufen. So hat Kretschmann ihn erst klein regiert, dann abserviert. Und da war keine Chance mehr in der Opposition für die SPD, da tatsächlich nochmal zu wachsen. Eine zweite Bemerkung, was wir bisher noch nicht besprochen haben, ist die Rehabilitierung von Robert Habeck, die natürlich auch eine Rolle gespielt hat in diesem Wahlkampf. Also es ist schon so, dass die Leute das Gebäudeenergiegesetz jetzt durch die Demontage von Katharina Reiche und wer immer da noch dahinter steckt, im Grunde gemerkt haben, gerade auch im ländlichen Baden-Württemberg, wo Leute wirklich in Stephans Sinne irgendwie konservativ, provinziell auf eine selbstbewusste Art sind, aber eben ihren Strom selbst produzieren und ihr Auto mit diesem Strom betanken, da ist es eben so, dass die einfach wissen, dass das Nachteile hat. Und jetzt nicht, weil die Welt damit nicht gerettet wird, sondern weil einfach, wenn die Energiewende nicht vorankommt, sie persönlich ein Problem haben. Also letzter Punkt noch. Also Robert Habeck ist schon auch, obwohl das nicht gern gesagt wird, ein Sieger dieser Wahl.
Aber ist es bisher mehr als eine These oder lässt sich das auch irgendwie belegen? Weil wir haben tatsächlich in den letzten Tagen geguckt, ob es irgendwas Zahlenmäßiges gibt, was das bisher unterfüttert. Wir haben es bisher nicht gefunden. Es kann schon sein, dass du recht hast, Peter, aber es kann auch sein, dass es nicht stimmt, würde ich sagen, Stand jetzt.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob diese Habeck-Rehabilitierung wirklich, also mir leuchtet das nur so halb ein. Was mir einleuchtet, überraschenderweise, also wir haben ja so ein geistiges Klima, was stark Richtung rechts geht, ja, was Klimapolitik angeht, Wirtschaftspolitik, Migration. Und da würde ich sagen, ist dieser Kurs der Grünen in Baden-Württemberg, mit dem ich jetzt eher gefremdelt habe in der Vergangenheit, der scheint mir doch, und das zeigt ja dieses Ergebnis von Özdemir, geeignet zu sein, um von grüner Seite aus, grün-liberaler Seite auf diesen Kulturkampf von rechts zu antworten. Das ist ja quasi dieses Ergebnis. Es gibt eine Antwort von grüner Seite aus. Grüne können Wahlen gewinnen, obwohl das Klima rechts ist. Was jetzt Habeck angeht, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also das Heizungsgesetz von Habeck war ja genau der Weg, den Kretschmann nicht gegangen ist, wenn ich das richtig sehe. Also da gab es diese Solardachpflicht bei Neubauten und das lief aber im Grunde genommen. Das war nicht kulturkämpferisch triggerbar. Das Heizungsgesetz war kulturkämpferisch triggerbar. Die wollen euch in eure Keller regieren und so weiter. Und da war die Sache verloren. Das heißt, wenn wir jetzt also das kalt uns angucken, ist dieser Kretschmann-Özdemir-Kurs ja so ein bisschen Klimapolitik, wenn es nicht wehtut und keiner es so richtig merkt und es nicht verhetzbar ist, erfolgreich. Und das, was Habeck da probiert hatte, ist eigentlich gescheitert. Insofern würde ich da so ein bisschen eine Einschränkung machen, was diese Habeck-Rehabilitierung von Peter angeht.
Ich finde, nur ein interessanter Punkt dabei ist, oder was man berücksichtigen sollte, ist, dass die CDU diese Karte ja nicht gespielt hat. Ne? Also die haben ja wirklich einen ziemlich fairen Wahlkampf gemacht. Klar, es ist ihr Koalitionspartner, es war ihr Koalitionspartner, es wird ihr Koalitionspartner sein. Die Frage ist ja, was wäre passiert, wenn die das anders gespielt hätten, diesen Wahlkampf? Weiß man nicht. Ist gut, dass es nicht passiert ist, weil das eine Stimmung verhetzt. Auf jeden Fall eine gesellschaftliche Stimmung. Also was die CDU da gemacht hat, spielt auch in diesem Ausgang eine Rolle, würde ich sagen.
Ja, und eins noch, also was mir auffiel bei diesem Wahlkampf war halt, dass Cem Özdemir wirklich kein böses oder kritisches Wort über die CDU verloren hat. Er wusste einfach genau, ich muss mit denen irgendwie regieren, ich muss mit denen was hinkriegen und ich mache jetzt auch keine Show draus. Der hat bei allen auch am Wahlabend und so immer gesagt, ja, CDU und so, das kriegen wir dann
ja,
schon.
Das war ja schon landesväterlicher Wahlkampf.
Total.
Absolut, total. Der ist ja schon nicht, der war ja kein Wahlkämpfer, sondern der ist ja so als ne Kretschmann Nummer zwei da reingesehen.
Ich habe das in einem anderen Podcast, ich weiß nicht mehr wo, gehört das auch in den verschiedenen Punkten, muss ich aufeinander getroffen, sind so beide im Grunde als Landesväter und als Amtsinhaber agiert haben und Wahlkampf geführt haben. Was ja auch logisch ist, wenn man aus einer bestehenden Koalition herauskommt, auch wenn sie beide persönlich der nicht angehört haben. Aber ich wollte jetzt noch auf eine andere Frage.
Aber ich muss da jetzt einmal widersprechen, weil ich glaube, dass es ein Fehler war von Hagel, dass der nicht mehr in den Angriff gegangen ist. Also, dass der mehr hätte punkten können, wenn, dann hätte er ein Profil gewonnen. Er war so profillos und er hat im Grunde einen Wahlkampf gemacht, wie auch schon wie so ein Amtsinhaber. Und ich glaube, dass das nicht richtig
war. Er war ja auch der Ansicht, die und CDU, wir waren doch auf dem CDU-Parteitag, ja. Da hat doch Merz gesagt, hier der,
das ist der nächste.
Der zukünftige ja. Ministerpräsident, der wurde so vorgestellt und das war nicht keine Show, die haben das wirklich geglaubt.
Ja, die haben ja auch 10, die lagen 10 Prozentpunkte vorne.
Die, die lagen 14 Prozent, glaube ich, vor zwei, ja, drei Monaten vor. Also, die hatten die Wahl gewonnen und deswegen ist er als landesväterlich aufgetreten, weil sie die Wahl ja schon gewonnen hatten.
Tja, so kann's gehen. Mein Versuch eines Überganges, um nochmal auf ein anderes Thema zu kommen, scheitert grandios, wenn ihr sofort...
Du darfst mich erst noch was sagen und dann eine andere Frage stellen.
Ja, nee, wo ich eigentlich nämlich hin wollte, war, wenn man sich auch dieses Triell angeguckt hat mit den beiden Kandidaten plus Fronmeier von der AfD. Eigentlich müsste man ja meinen, dass für jemanden wie Fronmeier das ein solches Heimspiel sein könnte, wenn er gegen zwei argumentiert, die zwar Veränderung versprechen, aber eigentlich für den Status quo stehen. Die AfD hat es trotzdem nicht, also sie hat sich ja fast verdoppelt. Ne? Sie hat 9,1 Prozentpunkte dazugelegt, steht bei 18,8. Das ist schon eine ganze Menge, aber eben weniger, als sie gedacht hatte zu kriegen. Was glaubt ihr, woran lag das vor allem, dass sie das nicht geschafft hat? War das Fronmeier, der dann in entscheidenden Punkten gar nicht da war, sondern in den USA rumgetourt ist, was manche sagen? War das dann doch die ganzen vetternwirtschaftlichen Affären, über die wir ja hier im Podcast auch schon mal gesprochen haben, die letztendlich dem Image der AfD dann doch wahnsinnig gescheitert haben? Was war es, was dafür gesorgt hat, dass die es halt doch nicht schafft, so durchzurocken, wie sie sich das vorgestellt haben?
Aber jetzt mal ehrlich, 18,8 Prozent. Also das ist doch verheerend. Das heißt doch, dass fast 20%, also jeder Fünfte, jede Fünfte in Baden-Württemberg für die AfD gestimmt hat. Das ist doch total schockierend. Ich meine, klar kann man sagen, wahrscheinlich wäre es noch besser gewesen, wenn sie ein paar Fehler nicht gemacht hätten. Du hast sie jetzt schon gesagt, also dass Fronmeier da am Ende irgendwie nicht vor Ort war, dass man merkte, dass die Bundesspitze das ziemlich bescheuert fand, dass diese ganze Vetternwirtschaftsgeschichte, aber... letztendlich, das hat ihnen ja gar nicht so schlimm geschadet. Also ich meine, was ganz wichtig ist vielleicht zu wissen, ist, dass die bei der Landtagswahl, also nicht bei der davor, sondern bei der noch einer davor, also 2016, schon mal bei 16% lagen. Also und es gibt in Baden-Württemberg tatsächlich diese Region, wo das Tradition hat. Die Leute haben in den 60er Jahren die NPD gewählt, dann in den 80ern, Anfang der 90er die Reps und jetzt wählen sie die AfD. Die AfD breitet sich natürlich mehr aus, weil sie anders dasteht und die Situation eine andere ist. Aber ich finde, es ist doch ein saugutes Ergebnis. Und gerade, was ich vorhin schon meinte mit dieser Karte, wo man sieht, wie verankert die in manchen Regionen ist, das, da finde ich, da darf man nicht sagen, das ist doch nicht so gut gewesen, sondern müssen alle Alarmglocken läuten. Wäre meine Position.
Hi, bin einverstanden.
Okay, ich sehe keinen Widerspruch. Ist das so beschlossen?
Na dann.
Okay, lasst uns doch nochmal auf die Linke gucken, die ja nun tatsächlich ihr erklärtes Ziel an, das sie auch noch geglaubt hat. Also ja, sie haben jetzt auch gesagt, sie haben das beste Ergebnis erreicht, das sie jemals in Baden-Württemberg hatten. Das sei doch ganz toll. Trotzdem haben sie im Januar davon geredet und einige auch bei uns haben das geschrieben und schon interpretiert, dass sie wahrscheinlich mit 6-7% in den Landtag einrücken würden, was nun nicht geklappt hat. Die einfache Einschätzung habt ihr vorhin verschiedentlich schon gegeben. Dadurch, dass es dieses Kopf-an-Kopf-Rennen am Schluss gab, sind die Stimmen dann doch zum Grünen gewandert, die sonst vielleicht bei der Linken gelandet wären. Reicht das als Erklärung oder braucht es da mehr?
Naja, das ist, glaube ich, wenn wir jetzt auf Rheinland-Pfalz nochmal gucken, die Wahl am 22., da sind die Chancen der Linkspartei ins Parlament einzuziehen übersichtlich. Die sind bei 5%. Das waren schon mal 7. Also je näher die Wahl kommt. Das ist eine Partei, die wie überall, auch in Baden-Württemberg, extrem viele Mitglieder gewonnen hat und viele Frauen, viele Akademikerinnen und urban. Das ist ein bestimmtes Milieu, was vielleicht früher eher auch mal bei der grünen Jugend gelandet wäre. Die sind jetzt da. Das sind ganz große Rolle spielt dabei Anti-Rechts. Also wir sind die Kraft gegen die AfD. Viel Idealismus ist dabei, nicht sehr professionell, eine ganz neue Partei, aber sie hat eben im Grunde genommen nicht diesen soliden Grund. Also sie hat nicht eine Stammwählerschaft, die dann über solche Horse-Race-Situationen trägt. Kann sie auch nicht haben. Und das ist trotzdem ein echter Schlag ins Kontor für die Linkspartei, weil die davon ausgegangen war, die waren noch nie im Parlament in Baden-Württemberg. Und das erste Mal wäre jetzt, du hast dann eine institutionelle Verankerung, du hast eine Fraktion, du hast Jobs, du hast ein Umfeld. du hast Geld. Das ist alles wichtig, um diese Transformation von einer Bewegung in eine Partei zu bewerkstelligen. Dafür sind Fraktionen ungeheuer wichtig. Und das haben sie jetzt nicht in Baden-Württemberg. Und ob diese euphorische Phase, wie lange die dauert in der Linkspartei, darüber kann man im Moment wenig sagen. Also es ist, finde es erstaunlich, dass es noch immer so ist. Die haben ja diesen Haustürwahlkampf gemacht. Sie hatten die Leute, die das gemacht haben. Genauso wie bei der Bundestagswahl. Also es gibt's noch immer, aber wie lange das trägt und ob das ohne sozusagen institutionelle Formatierung, die so einen Einzug in den Landtag gewährleistet hätte, ob das geht, mal gucken.
Drei Anmerkungen. Das eine ist, also Baden-Württemberg ist, die Leute sind nicht bescheuert, wie gerne unterstellt wird, und sie sind auch nicht konservativ, aber es ist schon sehr mittig und sie wollen es irgendwie gerne ruhig haben. Das würde ich jetzt schon unterstellen. Also diese grün-schwarze bürgerliche Mitte, die ist schon getragen, so, also ruhig. Und deswegen neigen die jetzt nicht zu irgendwelchen Aufgeregtheiten. Also ich würde jetzt sagen, so eine Figur wie Heidi Reicheneck kommt in Baden-Württemberg längst nicht so gut an, wie sie an anderen Orten ankommt. Und das wären zwei eben Schlüsse, die ich draus ziehe. Das eine ist eben, dass diese Rixinger-Linke, also so eine Gewerkschaftslinke von jetzt eher älteren, die stehen jetzt auch nicht auf so junge linksemanzipatorische Frauen, ist meine Unterstellung, habe ich keine Zahlen dazu. Aber meine zweite Schlussfolgerung wäre eben, dass diese Kundschaft, also linksemanzipatorische junge Leute, die werden nicht Cem Özdemir irgendwie als das kleinere Übel wählen, sondern die sagen irgendwie, die sind alle schlimm, mache ich nicht.
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, empirisch kann ich das jetzt natürlich auch nicht belegen, aber es gab zumindest in diversen Reportagen, die man in den letzten Tagen lesen konnte, so Stimmen von jungen Frauen, die genau das, nicht weil sie dann Özdemir wollten, sondern weil sie auf keinen Fall Hagel wollten und von der Linken zu den Grünen umgeschwenkt sind. Ich fand aber, was du gerade gesagt hast, Peter, die andere Sache mit diesen drei jungen Frauen an der Spitze, die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt, ob das eigentlich klug ist. Klar, kann man sagen, das steht für diese neue Basis der Linken und nach Aufbruch und Emanzipation und so weiter und so fort. Aber vielleicht wäre eine Kombi aus einer jungen Frau und einem älteren Typ, der ein anderes Klientel bespielt, innerhalb des linken Spektrums besser gewesen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe.
Ja, das ist eine richtige Frage, Sabine, finde ich. Man muss, nach meinem Eindruck ist es so, dass das Besondere dieser neulinken Mitglieder ist, dass die zwar auf diese Wokeness-Sachen stehen, aber dass die trotzdem in diese proletarischen, abgehängten, arbeiterlichen Viertel mit AfD-Affinität gehen und auch da ihren Wahlkampf machen und versuchen, die haben keine Berührungsängste. Die sagen nicht, da sind die Faschos, da gehen wir nicht hin oder so. Also nicht diese Distinktions-Wokeness, sondern eine, die da hingeht. Also das ist ein Unterschied und das ist auch eine Kraft, die diese Linkspartei, diese neue Linkspartei noch immer hat, finde ich. Man muss gucken, wie lange das hält.
Das fand ich auch ganz, das ist jetzt nur mal so ein kleiner Rückschritt zur CDU, aber ich fand das ganz interessant, weil die haben ja auch wahnsinnig viel Haustürwahlkampf gemacht und ich bin halt zum Teil mitgegangen und die haben das nach so Apps gemacht, wo sie das meiste Potenzial für ihre Partei sehen. Was aber letztendlich ja heißt, dass du eigentlich die mobilisierst, von denen du hoffst, die sowieso schon auf deiner Seite sind. Ich habe mich dann schon gefragt, wenn es darum geht, Leute an dieser Grenze zwischen CDU und AfD abzuholen, müsste man nicht dann genau an andere Orte gehen? Ja, also das war vielleicht gar nicht die Funktion jetzt in diesem Wahlkampf, aber fand ich ganz interessant. Und das ist nämlich, glaube ich, bei der Linken anders. Die machen das anders, die machen das breiter, also auch nach irgendwelchen Dingen, das machen sie ja alle, ne? So, das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe.
Ein Punkt noch, den wir noch nicht besprochen haben, ist die zweifelhafte Rolle, die wir Medien gespielt haben in diesem Wahlkampf. Also ich finde, mir fiel das am Wahlabend auf, wo wirklich ganz viele Kollegen dann den Özdemir immer gefragt haben, ob das jetzt ein Schmutzwahlkampf war. Das heißt, die werfen einem so einen Unsinn hin und alle springen wie drauf, ne? Oder dann kommt die Talkshow und dann wird gesagt, ja, aber sie haben doch 7 Tage vor der Wahl oder was weiß ich, diese Freiburger Bundestagsabgeordnete, die das Video irgendwie gestellt hat, getroffen. Haben sie denn das besprochen? Das wird auch irgendwie 100 Mal oder das mit dem Entenzeug da beim SPD-Kandidaten.
Ach so,
das stimmt.
Das Andreas
ist das Einzige, was ich je über die SPD Baden-Württemberg in diesem Wahlkampf gehört habe, ist, dass der Typ gerne Entenpastete isst, was er doch soll. Ich habe da überhaupt kein Problem damit. Also das sind doch Dinge, wo man sich will. Und dann, da kommst du bestimmt gleich noch drauf, dieser hanebüchene Unsinn von Jens Spahn. Ich meine, dann wird sofort ein Agenturding irgendwie geschrieben, ob die sich das jetzt teilen. Und der Özdemir wird dann natürlich gefragt, muss ja, nach unserer Logik ist er jetzt bereit, irgendwie die Legislatur zu teilen. Das ist also nicht hilfreich.
Medienschelte bin ich dabei, aber man muss sagen, das hat auch Gründe. Wenn du einen Wahlkampf hast, in dem sich im Grunde um die beiden Hauptprotagonisten in allem einig sind, also wo du kaum innerliche Kontroversen erkennst, auch bei dem Triell war ja im Grunde genommen, die haben sich ja schon in den Arm gelegen. Das war ja mehr Koalitionsverhandlungen, was die da gemacht haben. Wenn du also keinen inhaltlichen Dissens hast, dann gucken die Leute natürlich auf irgendwie Entenleberpastete oder irgendwie so diese Dinge, die sozusagen die Kandidaten dann charakterisieren sollen. Also das sind ja zwei Sachen, die zusammenhängen.
Aber ich würde auch nochmal dem widersprechen, zumindest was dieses Video, dieses Rehaugen-Video angeht. Ich meine, das sagt schon was über einen Typ aus. Wenn er so eine Äußerung sagt, auch vor 8 Jahren, und wenn er sich dann noch nicht mal 8 Jahre später adäquat zu verhalten kann.
Das ist unsere liebe Kollegin und ab und zu auch Podcast-Gästin Gilda Sahevi in ihrem eigenen Podcast, Gilda und Arne mit einer Sendung zusammen gerade sehr, sehr wütend gesagt hat, dass dieses Runterspielen dieses Videos als, naja, blöd gewesen und so weiter, wo so klar sexistisch ist und so klar auch so benannt werden müsste.
Hat sie auch recht.
So hat sie auch recht, glaube ich. Was mir noch einfiel bei dem,
der zweite Punkt ist schon, dass das andere Video eben völlig runtergespielt wurde. Also das wäre eine Chance gewesen, inhaltlich zu sprechen und irgendwie zu sagen, sag mal Junge, wenn du nicht mal weißt irgendwie, was das Problem der Erderhitzung ist, wie willst du denn dann Politik irgendwie machen? Ich meine, es ist schwierig, dass...
Ich glaube einfach nur, dass die meisten Leute doch sagen würden, könnte ich das jetzt wirklich ganz
natürlich,
akkurat
hab ich mir auch überlegt.
Erklären? Die meisten
ich will aber auch
das,
nicht Ministerpräsidentin in Baden-Württemberg werden.
Wahr, das ist der Punkt.
Das ist wohl wahr. So, ich würde noch, bevor wir dann noch einmal eine Schlussrunde Richtung Bund drehen, würde ich gerne noch einmal auf die FDP kommen. Die FDP, die nun ganz rausgefallen ist in dem, was immer als ihr Stammland genannt wurde. Sie hat am stärksten verloren, 6,1 Prozentpunkte verloren. Gegenüber den letzten Wahlen ist jetzt mit 4,4% ganz raus. Und Bundeskanzler Friedrich Merz hat sie bereits für komplett nun endgültig tot erklärt. Wie seht ihr das? Ist das so? Sind Sie damit endgültig tot?
Also wenn Merz was sagt, ist ja normalerweise nach 2 Wochen das Gegenteil richtig. Also das einzige, eine der wenigen Sachen, die der FDP Hoffnung geben, würde ich sagen, ist dieser völlig unberatene Satz von Merz. Weil woher weiß er das und welche Kompetenz hat er da, das zu beurteilen? Das ist natürlich ein Schlag ins Kontor für die FDP, das ist richtig. Bei der Rheinland-Pfalz sieht es ganz bitter aus bei der Wahl. Die sind dann noch, glaube ich, in 5 Landtagen. Wahrscheinlich werden sie in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern auch rausfliegen. Und die letzte Chance, die sie haben, wahrscheinlich ist die Wahl nächstes Jahr in Nordrhein-Westfalen. Da sind sie noch immer im Landtag. Wenn sie da auch rausfliegen, dann ist wirklich die allerletzte Messe gesungen. Und ich würde sagen, so als Linker sagt man ja recht so, geschieht ihnen recht. Was sind das auch für eine Partei, Lindner und neoliberal und doof? Ja, das haben sie jetzt davon. Aber analytisch würde ich sagen, ist der Untergang der FDP nicht gut für die Demokratie. Weil die ein bestimmtes, wenn man sich zum Beispiel an Corona-Krise erinnert, auch bei Migration, ein bestimmtes Wählerklientel gebunden haben, dass, wenn die FDP weg ist, direkt zur AfD oder zumindest die Gefahr da ist, dass das direkt zur AfD geht. Und das kann nicht in unserem Interesse sein. Also deswegen sollte man, also diesen Affekt, den teile ich, diese etwas hämische Geschichte, ja, wie Merz, ja, untergegangen, tschüss, Wiedersehen, Selbstschuld. Aber eigentlich kann das nicht unser Interesse sein. Man braucht so eine, im Prinzip braucht man in dem Parteienspektrum so eine Partei, wie es die FDP mal war. Und mit, wie gesagt, auch diese Libertären, die in Deutschland ja noch nicht, längst nicht so stark sind wie in den USA und so prägend, die gibt's aber. Wenn die nur noch den Andockpunkt AfD haben, ist das nicht gut für uns, nicht gut für die Demokratie, nicht gut für die Linken.
Aber es spricht natürlich trotzdem einiges dafür, dass Merz mit seiner, wie hast du gesagt, unberatenen Äußerung recht hat. Weil es war ja bislang so, oder beim letzten Mal, als sie aus dem Bundestag geflogen sind, kam danach dieser Push wieder aus den Ländern. Und wenn sie jetzt auch aus den ganzen Landesparlamenten rausfahren, dann ist ja nicht mehr viel übrig. Von daher sind die Aussichten irgendwie echt nicht gut für die FDP. Ich habe auch diesen Reflex, den du hatte, sagt das Stefan, weil auch so viel Mist kam von den, also innerhalb der FDP aus der letzten Bundesregierung und so weiter und so fort, und die sich danach ja auch nicht irgendwie breiter aufgestellt haben, sondern Christian Dürr als Parteichef ja weiter so eine Verengung auf dieses wirtschaftsliberale Klientel macht. Also es ist ja nicht mehr die alte FDP, schon lange nicht mehr. Aber ich glaube trotzdem, dass du recht hast, Stefan, auch was die Zusammensetzung und die Dynamik in den Landtagen angeht. Weil sobald du jetzt eine CDU in der Regierung hast, dann hast du ja quasi nur noch die AfD als Opposition irgendwie in der rechten Hälfte des Spektrums. Und das ist für die Dynamik in diesen Landtagen auch überhaupt nicht gut.
Und da muss man natürlich auch sagen, also ich bin jetzt kein Experte für die baden-württembergische FDP, aber der Spitzenkandidat, Partei- und Fraktionsvorsitzende, also jetzt ja nicht mehr, Ulke, hat schon auch eine Art von Vulgärliberalismus dargestellt, die offensichtlich, wo ich immer gedacht habe, es reicht immer über 5%, aber hat offensichtlich nicht mehr gereicht. Und interessant ist ja, dass jetzt Daniel Bayers, der Finanzminister, Finanzminister, jetzt den Liberalismus übernehmen will. Und da muss ich sagen, da hat er einen weiten Weg vor sich mit seiner Partei.
Okay, dann lasst uns noch in der Schlussrunde, weil wir sind so langsam an der Zeit dran, jetzt mal gucken. Wiederum Zitat von Merz, gleich am Wahlabend oder am Tag danach, weiß ich jetzt nicht mehr. Dieses Ergebnis und insbesondere die extrem geschwächte SPD natürlich, der könnte ja Auswirkungen haben auch auf das, wie man in der Koalition im Bund zusammenarbeitet, wo ja bekanntermaßen die SPD zwar sowieso der Juniorpartner ist, aber im Koalitionsvertrag ja relativ viel durchgesetzt hatte und eigentlich auch, zumindest nach Auffassung vieler, ein bisschen überproportional auch mit Ministerposten bedacht wurde. Das könnte sich ja ändern. Merz kündigt an, nein, wir haben vereinbart, das wird uns überhaupt gar nicht beeinflussen. Glaubt ihr das?
Nee, natürlich nicht. Also ich habe das ja vorhin schon gesagt, dass es irgendwie bei beiden, dass das Resultat, wenn Rheinland-Pfalz, also wenn die SPD auch noch Rheinland-Pfalz verliert, dass es dann eine, also gibt es bei den Sozialdemokraten wirklich eine Erschütterung, die so groß ist, dass Lars Klingbeil und Bärbel Baas an der Bundesspitze jetzt nicht mehr sagen können, das geht alles so weiter. Aber auch die CDU durch diese Niederlage, die es ja dann letztendlich ist in Baden-Württemberg, auch wenn sie da dazu gewonnen haben, auch verunsichert ist. Und zwei verunsicherte Parteien im Zusammenspiel sind nicht gut in einer Situation, wo die Herausforderungen so groß sind, wo sie so viel versprochen haben, was jetzt eigentlich in diesem Jahr passieren müsste und wo noch so viele Landtagswahlen anstehen.
Ja, also die SPD, wenn die, die gucken, die sagen ja nichts, also die waren ja sehr verstummt, kollektives Verstummen. Ich habe gestern mit ein paar geredet. Also auch SPD-Linke sagen nur, wir müssen jetzt zusammenhalten und Alexander Schweizer muss in Rheinland-Pfalz gewinnen und so. Also die halten jetzt einfach dicht. Aber wenn die das verlieren, was durchaus möglich ist, dass sie das nicht wie letztes Mal und vorletztes Mal läuft, dass sie dann auf dem letzten Meter dann doch gewinnen in Rheinland-Pfalz, dann gibt's, glaube ich, ist Klingbeil, der ja sozusagen das Machtzentrum der SPD ist, ist nicht in Gefahr. Aber die Laune wird noch mieser werden in Berlin. Und das, was Sabine gesagt hat, also es gibt ja jetzt diese mannigfachen Reformvorhaben dieser Regierung, Gesundheitsreform, Rente etc., das wird alles viel komplizierter. Und dagegen kann man auch nichts machen, glaube ich. Ich glaube aber, dass es einen systemischen Defekt in der deutschen Demokratie gibt. Und das sind diese permanenten Landtagswahlen. Das sieht man ja jetzt, ja. Da wählen also am Ende dann 15.000 irgendwie lieber Özdemir als irgendwie Hagel, ja. Und deswegen haben Merz und Klingbeil ein Riesenproblem. Also das ist ja im Grunde genommen eigentlich surreal.
Ja, aber nur, ja, weil wir es ihnen einreden.
Nee, weil die Wahrnehmung der Parteien ist so. Das müssen wir denen nicht einreden. Das kommt von denen selber schon, ja. Und das ist dieses deutsche System von Checks and Balances, ne? Also deswegen kann man in Berlin, in der Bundesregierung nie durchregieren, weil du immer diese Plebiszite in den Landtagswahlen gegen, meistens mit veränderten Mehrheiten im Bundesrat dann hast. Das war eine Zeit lang früher, glaube ich, rational, aber das ist es nicht mehr. Und deswegen, es gab, glaube ich, CDU-Leute, die haben das irgendwie Ende der Woche gesagt, man sollte so deutsche Midterms machen, ja? Also im Grunde genommen alle Landtagswahlen zusammenlegen. Das, glaube ich, funktioniert überhaupt nicht, weil das ist nicht praktikabel. Aber ich meine, wir haben jetzt 5 Landtagswahlen in diesem Jahr. Ja? Wieso müssen die an 4 Terminen sein? Wieso macht man die nicht an einem Termin? Also warum macht man nicht, sagen wir mal, eben 2 Termine für Landtagswahlen? Weil so hast du diese permanente Deutung, irgendwie, wer hat jetzt verloren, wer hat gewonnen, jetzt wird die CDU nervös und die SPD ist depressiv und also das sind alles so innere Blockaden, ja, diese sowieso etwas blockierte Regieren in Deutschland noch verstärkt. Und darüber sollte man ernsthaft nachdenken, ob dieses System wirklich zukunftsfähig ist. Ich glaube es nicht.
Und jetzt nochmal größer gedacht, Robert Habeck hat beim letzten Taz-Lab schon darauf hingewiesen, wir haben ja keine wirkliche Perspektive, wo man sagen würde, wenn man die jetzt zusammentut, wird's besser, wenn das jetzt eben mit CDU und SPD nicht klappt. Die Ampel ist desavouiert und ohne FDP ist er sowieso erledigt. Und dann ist ja die Frage, was wäre das Nächste? Und dann wäre ja Schwarz-Grün sozusagen das uneingelöste Versprechen seit, weiß nicht, 20 Jahren oder was. Wird angeblich, weiß das im Detail nicht, ordentlich regiert in Bundesländern. Nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in den beiden anderen Bundesländern. Aber es ist jetzt nicht so, dass wirklich jemand irgendwie das Gefühl hätte, die reißen, die holen den Karren aus dem Dreck. Und die beiden Parteien tun auch nichts dafür zum jetzigen Zeitpunkt, dass man diesen Eindruck gewinnen könnte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass die CDU weiter schrumpft, die SPD weiter schrumpft und man muss irgendwie gucken, dass man mit ein paar Grünen dann möglicherweise eine Kenia-Koalition macht und dann wird es irgendwie noch schwieriger. Also es ist keine schöne Perspektive.
Ich meine, das wäre ja jetzt fast schon so gewesen, ne? Bei der letzten Bundestagswahl, wenn das BSW reingekommen wäre, hätten wir genau diese Situation gehabt.
Genau, und deswegen sollte man irgendwie auch gucken, das ist zwar ein bisschen surreal, sowas als kritischer Journalist zu sagen, aber im Grunde genommen müsste man, also zumindest als Bürger, würde ich sagen, hat man ein Interesse, dass diese schwarz-rote, sehr fantasielose Regierung irgendwie funktioniert und nicht aus Nervosität kollabiert. So ein bisschen wie Peter das gerade gesagt hat.
Ich finde, das sind keine besonders aufmunternden Schlussworte, die hier spricht. Aber ich würde es jetzt mal als Schlusswort nehmen. Wir könnten natürlich noch einen Ausblick wagen auf die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Aber gerade nach dem, was ihr jetzt gerade gesagt habt, würde ich sagen, lassen wir das an diesem Punkt mal und reden dann darüber, wenn die denn passiert sind und gucken, wie sich dann daraus wieder eine neue Art Arithmetik oder auch nicht ergibt. Das ist ja schon in 2 Wochen. Das heißt, wir kommen ja da hier bald wieder zusammen. Danke euch dreien für die engagierte Debatte. Das hat Spaß gemacht. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Dank auch an Eva-Lotte Andrea für die Redaktion und Daniel Fromm für die Produktion. Wie immer, wenn ihr uns teilt, wenn ihr kommentiert, wenn ihr uns liked in den verschiedenen Plattformen, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, dann ist das gut und herzlich willkommen. Wenn ihr uns schreiben wollt, entweder kommentieren da, wo das möglich ist, oder sonst eine Mail an bundestalk@taz.de. Wir lesen das auch alles, auch wenn nicht alles beantwortet wird wahrscheinlich. Und wenn ihr Geld übrig habt, dann sucht mal das freiwillige Bezahlmodell der Taz Zahl. Ich findet ihr auf taz.de. Wir wollen ja unsere Inhalte immer kostenlos für euch zur Verfügung stellen, aber sie kosten ja trotzdem Geld, sie zu machen. In diesem Sinne, danke euch, bis nächste Woche.
Schönes Wochenende, vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.